Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Wir lassen Leute zu Worte kommen, die es wissen müssen. Aus der Branche für die Branche. Mit Ihrem Moderator Andi Dietrich.
Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Ich sitze heute nicht alleine, zumindest mir gegenüber virtuell sitzt eine strahlende Stephanie French. Stephanie, hi.
Hallo, hi Andi.
Ja, du bist heute nicht ohne Grund da. Wir haben ein wichtiges, sogar sehr aktuelles Thema für unseren Podcast. Aber erstmal einen Schritt vor den anderen. Wir gehen mal auf deine Vita ein. Du bist Vorstand von Becker und Kries. Du hast im April 2019 angefangen. Das heißt, du hattest zweijähriges Jubiläum. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ne, solche Jubiläen gehen ja ganz gern unter bei Führungskräften. Deswegen hier nochmal von mir herzlichen Glückwunsch.
Naja, also das letzte Jahr war ja auch so und auch das riesige Jahr hat so angefangen, dass man ein paar andere Themen als gerade das eigene Jubiläum hatte. Gibt ja nun erkennbar reichlich zu tun in der Immobilienwirtschaft und sie bleibt ja auch sehr spannend, wie wir mit letzten Mittwoch erfahren haben.
Das genau. Und dieser Teaser, letzter Mittwoch, ist gleich das, worauf wir zu sprechen kommen. Wir zeichnen heute auf am 21. April. Vielleicht das nochmal. Am 15. April gab es eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Das wollen wir gleich vertiefen. Aber wie gesagt, ein Schritt vor den anderen. Du warst vorher 8 Jahre lang bei der HOWOG. Nicht-Berliner werden das Unternehmen vielleicht nicht kennen. Ist eine der größten kommunalen Wohnungsgesellschaften in Berlin.
Ja, da bin ich im April 2011 hingekommen und hatte eigentlich damals ein Jobprofil, das eigentlich Bestandshaltung bedeutete. Und just mit der Wahl 2011 im Landtag wurde dann ein großes Bau- und Wachstumsprogramm verabschiedet für die landeseigenen Gesellschaften, sodass das dann über die 8 Jahre ein extrem spannender und auch fordernder Job war. Wir haben ich glaube, 8.000 Wohnungen erworben, gekauft, Bestandsobjekte. Wir haben über 2.000 fertiggestellt, Grundstücke für 15.000 Wohnungen. Viele im Bau habe ich hinterlassen, die jetzt gerade noch fertiggestellt werden. Also eigentlich eine tolle, runde und spannende Zeit, dort was ganz Neues aufzubauen, die dann auch nach 2 Vertragsverlängerungen, wie ich fand, einen guten Abschluss gefunden haben und dann eben auch die Neuorientierung zu Becker und Kries bedeutet haben. Zurück übrigens in die Privatwirtschaft, was mir wichtig ist, denn aus der Privatwirtschaft komme ich ja auch her.
Genau, und da ist deine erste Etappe. Du warst 14 Jahre lang bei Ernst & Young, 14 Jahre bei einem Wirtschaftsprüfer, zuletzt als Partnerin. Wie hält man 14 Jahre lang aus? Ich meine, das sind ja auch Stunden, die man da abreißt.
Absolut, aber man reist ja auch sehr viel. Man ist ja nicht immer nur dort, sondern der Beruf einer Beraterin ist ja davon geprägt, wo die Kunden sind und welches ihre Bedürfnisse sind. Ich bin dort, sagen wir mal, fast so ein bisschen reingerutscht. Ich habe Projektmanagement gemacht als gelernte Architektin. Die Gesellschaft, die Projektsteuerungsgesellschaft wurde gekauft von damals Arthur Andersen als Wirtschaftsprüfer. Und damit hat im Prinzip für mich eine völlig neue Zeitrechnung an beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten begonnen mit einem Aufbaustudium für Immobilienökonomie und mit natürlich einem deutlich immobilienwirtschaftlicheren Fokus, den ich als Ingenieurin und Architektin so vorher nicht hatte. Also wie hält man das aus? Ich war ja im Real Estate-Bereich tätig, als immobilienfokussierte Unternehmens- und Projektberaterin. Und das finde ich nach wie vor ein total spannendes Feld. Und es ist auch eine sehr, sehr spannende berufliche Zeit, die ich da hatte, in der ich unglaublich viele Menschen kennengelernt habe, Projekte und Unternehmen und die ich auf keinen Fall missen möchte. Nicht zuletzt wegen natürlich auch eines tollen Netzwerks in so einem großen Unternehmen.
Ein tolles Netzwerk, das kann man sagen. Das tolle Netzwerk spielst du aber heute noch wie ein Instrument. Du bist unter anderem Vorsitzende des Regionalvorstands der CIA Region Ost oder Sprecherin, sagt man da. Du bist Vorsitzende des CSR-Ausschusses. Das ist ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Du bist auch im Vorstand des Instituts Corporate Governance Und du bist bei Neue Wege für Berlin aktiv, eine Initiative, die heute mit Sicherheit auch nochmal zu Wort kommen wird. Lass uns mal das Geheimnis lüften. Am 15. April, ich glaube, ganz Deutschland hat es mitbekommen, selten war ein Ereignis des Bundesverfassungsgerichts, das unsere Branche betrifft, so medienwirksam. Das Bundesverfassungsgericht hat erklärt, dass der Mietendeckel, der in Berlin ungefähr ein Jahr vorher beschlossen wurde, nichtig war, weil dem Land Berlin die nötige Gesetzgebungskompetenz für solch einen Eingriff fehlt.
Ja, so ist es. Und man muss mit der Wahrheit bleiben und sagen, dass viele Rechtsexperten genau dieses Urteil vorhergesagt haben, dass zuallererst einfach Mietrecht Bundeskompetenz ist. Und wir alle in der Immobilienbranche haben natürlich auch gesehen in den vergangenen Jahren durch die Verschärfung der Mietpreisbremse, dass der Bund durchaus aktiv war, was die Mietengesetzgebung im Wohnungsbereich betrifft. So, das Land hat dieses Experiment gewagt, wie es auch von der Regierung Rot-Rot-Grün in Berlin selbst benannt wurde, ein Experiment. Die Senatorin selbst hatte die Mieter darauf verwiesen, ihre Gelder bitte zurückzulegen, denn das Experiment könne eben auch schiefgehen. Am 15. April dann doch überraschend schnell und sehr, sehr klar und eindeutig, aber das erwartet man eigentlich auch von einem verfassungsrechtlichen Urteil, ist die Kompetenz dem Land vollständig abgesprochen worden. Was heißt das in der Konsequenz? Das heißt in der Konsequenz, dieses Gesetz ist nichtig. Sämtliche abgesenkten Mieten oder Mietverhältnisse, die zu dem Mietendeckel entsprechenden Mieten abgeschlossen wurden, sind sofort wieder auf die alten Mieten in Anführungsstrichen zurückzuführen. Das heißt, auf einen Schlag sind bei ganz, ganz vielen Mieterinnen und Mietern in Berlin hohe Mietschulden aufgelaufen, die sich eben aus dieser Absenkung oder aus dieser Vermietung ergeben haben. Da vielleicht noch hinzufügen, viele Mieterinnen und Mieter haben uns angesprochen und haben gesagt, wir würden lieber die alte Miete weiter bezahlen. Wir trauen dem Frieden nicht. Aber genau das hat das Gesetz nicht zugelassen. Es hat nicht zugelassen, dass wir als Vermieter mehr Miete als dem Mietendeckel entsprechend vereinnahmen. Das wäre sofort bußgeldbehaftet gewesen.
Also und da muss man
die vernünftigen Mieterinnen, die eigentlich erkannt haben, dass darin eine große Gefahr liegt, wurden davor zwingend bewahrt.
Da muss man dazu sagen, dass ihr bei Becker und Kries natürlich viele Wohnungen habt, die in, ich sag mal jetzt Kudamm Seitenlage und in der City West etc. sind. Also wirklich dieser tolle Altbaubestand, in dem ja durchaus Haushalte wohnen, die vielleicht auch höhere Mieten einfach bereit sind zu zahlen, damit sie halt in so einer zentralen Lage wohnen können, die auch finanziell dazu in der Lage sind, solche hohen Mieten zu bezahlen. Und trotzdem haben die natürlich davon profitiert. Was heißt profitiert? Ja, sie müssen jetzt im Nachhinein müssen sie es nachzahlen.
Also ich glaube in der Tat, dass natürlich in den schönen, sehr begehrten Altbaukiezen überproportional viele Mietabsenkungen vorgenommen wurden, auch in Größenordnungen anders als, und das habe ich ja immer wieder gesagt, anders als in eigentlich eher schwierigeren Siedlungen. Also die Großsiedlungen des Ostens beispielsweise haben 0,0 von der Mietendeckelabsenkung profitiert. Da kann man sich die Zahlen Mietspiegel und Mietendeckel plus 20% anschauen und sieht, dass da gar nichts passiert ist. Das heißt also, Menschen mit kleineren Einkommen haben häufig äußerst unterdurchschnittlich von dieser Regelung profitiert. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, es sind viele hunderttausend Mietverhältnisse in Berlin, die jetzt auf einen Schlag rechtlich gesehen in einer ganz schwierigen Situation sind. Denn das Mietrecht sieht eben vor, dass nach zwei ausstehenden Monatsmieten tatsächlich eine Kündigung erfolgen könnte. Jetzt bin ich sehr dankbar, dass doch der überwiegende Teil offensichtlich der Vermieterinnen und Vermieter in Berlin sich dieser Verantwortung bewusst sind. Und ich bin auch sehr dankbar, dass eben genau das bisher noch nicht hochpoppt in der Presse oder nur in ganz, ganz wesentlichen Einzelfällen. Aber natürlich ist das erstmal geltendes Mietrecht und es bringt die Leute, die Mieterinnen und Mieter vor eine wirklich schwierige Situation.
Nun hätte man ja erwarten können, als der Beschluss dann getroffen wurde, dass die Wohnungswirtschaft sagt, ja klasse, ne, das ist ein Erfolg für uns und der Mietendeckel ist abgeschafft, wir können jetzt wieder unsere normalen Mieten aufrufen. Dieser Jubelschrei ist aber ausgeblieben, ja, weil natürlich jeder begriffen hat, auch aus Seiten der Wohnungswirtschaft, dass der Leidtragende der Mieter ist. Und der Mieter ja, also die Mieter in Berlin, die weniger Miete gezahlt haben, und viele von denen haben natürlich auch das Geld, was sie eingespart haben, nicht zurückgelegt. Da gibt es heute große Liquiditätsengpässe. Rechnest du damit, dass das den sozialen Frieden in Berlin noch weiter, also oder dass wir uns von dem Ziel des sozialen Friedens noch weiter entfernen werden?
Naja, also erstmal klar, rechtliche Klarheit ist immer gut für alle Beteiligten, ja, und die haben wir jetzt Gott sei Dank geschaffen mit diesem Urteil, und darüber, glaube ich, sollten alle Seiten erstmal froh sein, dass diese Unsicherheit weg ist. Aber natürlich, und das haben wir ja auch gesagt, das haben wir auch, das hatte ich in meiner Funktion als Sprecherin Zia Ost auch ganz deutlich gemacht, das ist für die Mieterinnen und Mieter ein wirklich schwieriger Tag gewesen und ist auch eine schwierige Situation. Und zuallererst mal sollten wir als Vermieter alle miteinander dazu stehen, dass wir partnerschaftlich mit unseren Mietern umgehen wollen. Dass wir versuchen, individuelle Lösungen zu finden, längere Spannen für die Rückzahlung zu definieren und im Einzelfall, wenn auch Probleme tatsächlich erkennbar sind, zu unterstützen. Ich glaube, das haben sich, und darüber bin ich wirklich, wirklich froh, viele Vermieter zu Herzen genommen. Dann ist das Einzige, was wir jetzt machen können, um dem entgegenzuwirken, was die Politik tut. Die Politik, Teile der Politik zumindest, und das finde ich nicht verantwortungsvoll, versuchen tatsächlich auch wieder die Vermieter in den Brennpunkt zu stellen. Jetzt auf tatsächlich eigentlich ihnen zustehende Mieten zu verzichten. Und das können eben nicht alle Vermieter machen. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Situationen da. Und es ist auch nicht für alle Vermieter berechtigt. Sie haben du hast selber angesprochen, es gibt schlicht und ergreifend ganz unterschiedliche Mieter. Es gibt die einen, die sind wirklich in Notlage, und die anderen, die sind es eben nicht. Und beides müsste auch unterschiedlich bewertet werden, um sozial gerecht zu agieren.
Also, zumal... Ja, also
es war kein guter Tag in der Immobilienwirtschaft, sondern es ist ein schwieriger Tag, und wir müssen alle miteinander schauen, dass wir aus dem Tag jetzt auch gut rauskommen.
Man könnte dem Ganzen etwas Positives abgewinnen. Ich bin nun mal Kommunikator und du bist ja kommunikationsaffin. Die Wohnungswirtschaft hat natürlich in Berlin vielleicht auch aufgrund der politischen Diskussion, aber auch aufgrund der Wahrnehmung einzelner schwarzer Schafe einen brutalst schlechten Ruf. Ja, also die private Wohnungswirtschaft, die wird sehr viel angefeindet. Es kommt zu Übergriffen, es kommt zu Gewalt. Dieses Urteil hätte natürlich, wenn wir als Branche adäquat darauf reagieren, auch den Vorteil, dass wir daraus vielleicht wieder unserer Verantwortung nachkommen können. Ja, dass wir sagen, okay, die Politik hat hier den Kahn in Dreck gezogen, wir ziehen ihn jetzt raus und wir ziehen euch gemeinsam mit aus dem Dreck, und wir übernehmen die Verantwortung, genau wie du sagst, ja, wir machen Härtefallregelungen, wir schaffen Zahlungspläne, die vernünftig sind, oder wir verzichten an einigen Stellen sogar auf Mietausstände, Mietrückzahlungen, die halt einfach nicht geleistet werden können. Ja.
Also das ist eigentlich so ein bisschen die Hoffnung und auch das Credo, das wir versuchen, auch über den Verband zu vermitteln. Das Verhältnis Vermieter-Mieter ist in den allermeisten Fällen ja eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Viele Menschen leben sehr gerne dort, wo sie ihre Wohnung gemietet haben, sind zufrieden eigentlich mit dem, was dort passiert. Und diese Unsicherheiten der Vergangenheit haben es nicht einfacher gemacht, das Verhältnis. Jetzt haben wir eine Klarheit, und jetzt müssen wir als Vermieter beweisen, dass wir unsere Mieter tatsächlich auch gerne behalten wollen, dass wir Partner sein wollen. Und das könnte ein Stück weit diese verlorene Reputation auch wieder steigern. Und das ist tatsächlich mein großer Wunsch. Und was ich bisher in den Medien lese in Berlin, zeigt mir aber, dass doch sehr viele vernünftig und mit Augenmaß umgehen. Und das hoffe ich, dass diese etwas geduldigere Form und Art und Weise auch so verbleibt. Und Gott sei Dank sind die großen Partys auch ausgeblieben, auch in den sozialen Netzwerken, sondern viele haben verstanden, das ist zwar gut, dass es dieses Urteil gibt, das ist aber besonders für unsere Mieterinnen und Mieter eben nicht so einfach.
Genau, und da war ich auch sehr dankbar. Also ich hätte etwas anderes befürchtet, habe natürlich genauso gehofft, dass diese Jubelstürme ausbleiben und genauso ist es geblieben. Lass uns aber mal auf diesen Berliner Wohnungsmarkt gesamt schauen. Du hattest übrigens nicht nur zweijähriges Jubiläum bei Becker und Kries, du hattest auch zehnjähriges Jubiläum auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Ich glaube, du bist im April 2011 bist du bei der HOWOG eingestiegen. Das heißt, du hast jetzt zehnjähriges Jubiläum auf dem Berliner Wohnungsmarkt gehabt. Was hat sich denn in den 10 Jahren so getan? Ich meine, die Situation ist heute eine andere als vor 10 Jahren.
Naja, ich hatte es ja kurz schon angedeutet mit der Erwartungshaltung meines Jobs bei der HOWOG. Also ich glaube, ich hätte keine 10 spannenden Jahre auf dem Berliner Wohnungsmarkt erwischen können. Vor 10 Jahren war Berlin noch ein bisschen so ein Underdog. Und ich weiß noch, die ersten Aufsichtsratsvorlagen für Ankäufe in Berlin wurden eigentlich schon fast mit Naserümpfen von den Aufsichtsratsmitgliedern betrachtet. Ja, warum und warum so teuer? Die Preise will ich gar nicht mehr benennen, weil wir würden heute sofort in Heulkrämpfe ausbrechen. Ja, wie viel man hätte damals kaufen sollen als Investor. Das hat sich dann in den nächsten Jahren ja extrem verwandelt. Berlin ist im Prinzip der international anerkannteste Markt, insbesondere natürlich für Wohnbestände. Berlin hat sich aber auch zu einem Gewerbestandort gemausert, den wir nicht hätten erkennen können, noch vor 4 bis 5 Jahren. Also das ist eine Entwicklung, die noch frischer ist. Und Berlin ist natürlich auch ein Markt, der durch das Wachstum der Stadt eine erhebliche Mietsteigerung vollzogen hat. Jetzt ist es so, wer wie ich schon lange in Berlin lebt, der kennt natürlich auch ganz andere Zeiten. Zum Beispiel auch die Situation, dass die Stadt einen überhaupt nicht ausdifferenzierten Mietmarkt hatte. Also es war vor 15 Jahren durchaus noch so, dass es in Zehlendorf und in Wedding nicht so wahnsinnig unterschiedlich war mit den Mieten. Und all diese Entwicklungen sind jetzt eben im Brennglas und in Höchstgeschwindigkeit in dieser Stadt passiert. Natürlich eine Veränderung von Quartieren. Es haben sich Hotspots gebildet, wie beispielsweise Neukölln. Also wer hätte schon vor 8 Jahren nach Neukölln ziehen wollen? Heute gibt es keinen jungen Menschen, der nicht nach Neukölln ziehen will. Und all das treibt natürlich diesen Mietmarkt voran. Und es geht häufig gar nicht so sehr um die Miethöhen. Es geht einfach um die Verfügbarkeit von Wohnungen. Und die ist schlicht nicht gegeben in diesem Wachstum. Berlin hat später als beispielsweise Hamburg angefangen, sich auch dem Thema sozialen Wohnungsbau zu widmen, kooperative Modelle mit privaten Investoren aufzusetzen. Und ist jetzt natürlich noch lange nicht an dem Ziel, an dem sie sein sollten, Neubau zu schaffen, auch bezahlbaren Neubau zu schaffen, um diesem Wachstum gerecht zu werden.
Nun bist du ja bei der Initiative Neue Wege für Berlin auch aktiv, die sich genau diesen Neubau auf die Fahnen geschrieben hat. Vielleicht kannst du darüber mal kurz reden, was ihr genau macht.
Naja, das ist eben so, dass in Berlin sehr gerne politisch über nochmal eine Regulierung nachgedacht wird, über noch eine andere Form der Mietenreduktion. Und so viel ich einerseits Verständnis habe für auch die Initiativen der Politik, weil die Not ist ja faktisch absolut vorhanden. Auch wir haben ja hunderte von Bewerbern auf manche Wohnungen. So sehr glaube ich doch, dass wenn wir nicht mehr Angebot schaffen, wir dieser Problematik nicht Herr werden. Ja, wir erkennen hier immer mehr einen Graumarkt, der natürlich für professionelle Vermieter kaum eindämmbar ist. Ja, und für die Politik übrigens auch nicht. Was will ich denn machen, wenn ein Eigentümer an 3 Studenten eine Wohnung vermietet, nicht ein Eigentümer, Entschuldigung, ein Hauptmieter und dabei seinen Lebensunterhalt mitverdient. Schlicht, weil es einfach geht. Du kannst heute ein Zimmer für 600 Euro möbliert an Studenten vermieten. Das ist fast nicht eingrenzbar. Was eingrenzbar ist, wenn der Student irgendwo anders eine Wohnung nehmen kann. Und dafür bedarf es eben Neubau. Und die Forderungen der Initiative, die vor 2 Jahren gestartet ist, gingen dahin, dass der Senat sich in einem sehr schnellen, sehr straffen Programm auf die Fahne schreibt, 100.000 bezahlbare Wohnungen auf den Weg zu bringen und sämtliche Investitionen eben dort zu verankern, gemeinsam mit den privaten Gesellschaften, die dafür dringend erforderlich sind, die Landesgesellschaften bauen, aber bisher eben gerade mal 30% der gesamten Bauleistung für Wohnungen pro Jahr. Und dafür wurden Unterschriften gesammelt. Insgesamt sind auch 70.000 Unterschriften übergeben worden. Was bisher passiert ist im Senat an Veränderungen, ist eigentlich nicht spürbar. Der Senat hatte uns geantwortet, wir sind schon dabei. Und das gerade können wir eigentlich nicht erkennen. Also man hat einen Mietendeckel eingeführt. Man sympathisiert mit Enteignungsinitiativen, aber Veränderungen, was das Neubauprogramm betrifft, zur Verfügungstellung von Grundstücken, Förderung, Berlin-Förderung vielleicht auch von sozialen Wohnungsbauten, da hat sich eigentlich keine Weichenstellung ergeben. Und das wollen wir schon weiter auch zur Diskussion stellen und jetzt auch im Zuge des Wahlkampfs nochmal verdeutlichen.
Ja, Wahlkampf ist ein sehr gutes Thema. Mal schauen, wie sich da auch das Thema Mietendeckel auch auf Bundesebene entwickeln wird. Die Entscheidung war ja nur vom Verfassungsgericht, dass Berlin nicht die nötige Gesetzgebungskompetenz hat. Es wäre ein leichter Gewinn für Parteien auf Bundesebene, den Mietendeckel auch da einzufordern. Siehst du das? Also hast du das Gefühl, dass die Linke, vielleicht auch die SPD und die Grünen auf Bundesebene einen Mietendeckel fordern werden?
Also im SPD-Wahlprogramm kann ich das so konkret nicht lesen. Im Grünen-Wahlprogramm sieht es anders aus. Da ist das durchaus verankert, bei den Linken mit Sicherheit auch. Das wird mit Sicherheit Diskussionsgegenstand während der Wahl werden. Und auch die CDU wird sich davon nicht ganz frei machen können. Ist sie doch die Partei, die die abstrakte Normenkontrollklage gegen den Mietendeckel in Berlin auf den Weg gebracht hat. Ich denke aber, dass natürlich auf Bundesebene auch unterschiedliche Stimmen, auch in den Parteien unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen und dass wir mit Sicherheit das Thema Wohnungsmarkt, Mieten als ganz hartes Wahlkampfthema haben werden, aber eben dann doch mit einer vielstimmigeren Diskussion. Und das halte ich für richtig und wichtig, denn eins ist klar, wir werden in den Innenstädten nicht glücklich werden, wenn wir nicht bezahlbaren Wohnraum und auch die Möglichkeit für alle Menschen dort zu leben schaffen. Aber wir müssen es eben auch mit wirtschaftlichem Augenmaß tun.
Ja, sehr gut. Also man sieht, du bist an einer sehr wichtigen Position der Immobilien und vor allem der Wohnungswirtschaft und wirst nicht müde, dafür einzutreten. Lass uns aber mal über deine andere Tätigkeit, die du ja noch machst bei Becker und Kries, so sprechen. Da bist du Mitglied des Vorstands. Vielleicht erstmal Becker und Kries, eine Familienstiftung, ist aber auch ein großer Immobilienbestandshalter und auch zunehmend Entwickler in Berlin, aber auch außerhalb der Tore von Berlin. Wie viele Wohnungen habt ihr denn gerade?
Naja, wir sind eher ein Family Office. Insofern sind wir natürlich durchaus immer ein bisschen zurückhaltender mit der Informationsgebung gegenüber, sagen wir mal, einer börsennotierten Gesellschaft. Unsere Reporting-Verpflichtungen sind eben andere. Wir haben in Berlin und außerhalb Berlins insgesamt rund 6.000 Wohnungen. Wir sind aber auch eben ein Spezialist für Gewerbe und Einzelhandel, nicht nur in Berlin, aber auch in Berlin. Und haben in dieser Mischung natürlich in den letzten 12 Monaten keine ganz einfache Zeit gehabt, was das Management des Unternehmens betrifft. Zum einen kämpfen wir natürlich für die Innenstadt und versuchen auch, dass die Einkaufsmöglichkeiten, den Handel vor Ort zu stärken. Und zum anderen haben wir natürlich in den Wohnungsbeständen durchaus mit den politischen Regulierungen zu tun. Also es ist eine sehr spannende Zeit und auch eine sehr vielfältige Aufgabe, weil eben sowohl Office als auch Einzelhandel, als auch Light Industrial, als auch Wohnungsbestand vorhanden ist und natürlich unterschiedliche Strategien für die einzelnen Segmente zu finden sind.
Ja, nun gibt es noch ein anderes Thema. Also vielleicht erstmal, wir haben uns kennengelernt, da warst du noch bei der HoWoG. Das ist auch schon mehrere Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben.
Da war ich noch bei EY.
Nee, da so lang ist es noch nicht her. Nee, das war schon bei der HoWoG. Ich glaube, es müsste 2012 gewesen sein oder 2013. Da haben wir uns kennengelernt. Da warst du schon auf jeden Fall in Berlin bei der HoWoG. Aber 2011, da war ich noch, da habe ich noch was ganz anderes außerhalb der Immobilienwirtschaft gemacht.
Oh Mist, Okay, aber es sind schon so viele Jahre, Andy, dass ich es nicht mehr ganz so genau zusammenkriege. Okay.
Ja, ja, genau. Es ist schon ein bisschen her. Aber was mir damals schon aufgefallen ist, du warst extrem pushy. Ja, also du wolltest auf jeden Fall etwas verändern, auch bei der HOVOG. Ihr kamt da natürlich aus einer sehr schwierigen Zeit. Die Geschäftsführung davor hatte vielleicht ein paar Managementfehler gemacht, über die wir heute nicht reden müssen. Da gab es ein paar Compliance-Themen. Und du musstest das Vertrauen zurückgewinnen, auch einer kommunalen Wohnungsgesellschaft. Bei Becker und Kries hast du etwas vollkommen anderes vorgefunden. Da hast du ein sehr traditionell arbeitendes Unternehmen vorgefunden. Aber du bist eine Person, die ja schon auch für Change-Prozesse steht. Wie gehst du denn das Thema Digitalisierung an?
Naja, also das war ja schon in meinem vergangenen Job in den letzten Jahren ein ganz wesentlicher Treiber. Die Immobilienwirtschaft ist prädestiniert dafür, diese skalierbaren Prozesse auch zu digitalisieren, zu verschlanken, zu automatisieren und damit gar nicht so sehr in erster Linie auf Kolleginnen und Kollegen verzichten zu müssen, aber einfach akkurater, treffgenauer und datensicher zu arbeiten. Und natürlich auch, was unsere Mieterinnen und Mieter betrifft, sind nämlich unsere Kunden, kundenorientierter zu arbeiten. Und das war ein Weg, auf dem ich mich mit der HOVOG begeben hatte. Und das ist natürlich auch ein Weg, den wir mit Becker und Kries gehen wollen. Wir haben sehr unterschiedliche Mieterinnen und Mieter, also Kunden, auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Wir wollen die alle zukunftsorientiert, digitalisiert noch besser bearbeiten können, als wir das gerade eben machen. Wir haben Arbeitsabläufe, die wir natürlich in großer Form digitalisieren können. Und wir sind sehr, sehr interessiert, und zwar interne Arbeitsabläufe, aber auch Abläufe mit den Mieterinnen und Mietern zusammen, wie beispielsweise eine Abnahme und Wohnungsübergabe. Aber wir haben natürlich auch den Anspruch, unseren Bestand zu digitalisieren. Beispielsweise durch eine automatisierte Aufzugsüberwachung, beispielsweise durch eine standardisierte, mit Drohnen absolvierte Dachbefliegung, beispielsweise mit Sensorik in den Kellern. Das sind alles Themen, da haben wir uns schon auf den Weg gemacht. Da sind wir auch ganz gut dabei. Da wollen wir natürlich weiter vorangehen. Aber das ist ja ein Marathon.
Das ist ein Marathon, kein Sprint. Das habe ich auch irgendwo mal gehört. Hast du das Gefühl, dass vielleicht auch die Corona-Pandemie in den Abläufen in eurem Unternehmen so eine Art Digitalisierungsschub ausgelöst hat, weil man halt einfach doch virtuell miteinander arbeiten muss?
Naja, natürlich hat es sofort einen Schub gegeben, weil innerhalb von einer Woche war ein Unternehmen, das beim Thema Homeoffice noch sehr zögerlich war. Also ich nicht, selbstverständlich. Ich finde mobiles Arbeiten total wichtig und richtig, weil es auch einer modernen Gesellschaft gerecht wird. Aber da hatte ich gerade noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten. Die war dann innerhalb von einer Woche erledigt, logischerweise. Und wir haben es auch geschafft, das Unternehmen innerhalb von einer Woche auf Remote umzustellen. Und da, finde ich, dürfen alle, die daran beteiligt waren, insbesondere auch unsere IT, wirklich stolz drauf sein, einschließlich digitaler Zeiterfassung, was alles dazugehört. Aber natürlich haben wir auch Schwachstellen festgestellt, ja, und an denen arbeiten wir gerade eben, um diese nicht für die nächste Pandemie, hoffentlich das wirklich nicht, aber für die Zukunft noch besser steuern zu können, wie beispielsweise unsere digitalisierten Rechnungsläufe, wie beispielsweise Ticketsysteme auch für interne Projekte und.
Jetzt, also das, was du gerade gesagt hast, da kann ich dir schon mal versprechen, wird diverse Akquiseanrufe von jungen Unternehmen mit sich bringen. Ja, das sind alles Unternehmen, die eure Probleme lösen wollen. Mach dich auf etwas gefasst.
Alles Stefanie, klar. Immer gerne.
Vielen Dank für deine wertvolle Zeit. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Du bist also wirklich in einem extrem agilen Segment unterwegs, dem Berliner Wohnungsmarkt. Ich denke, die meisten von uns freuen sich nicht, mit dir tauschen zu müssen, was diese Arbeit an der Front angeht, der politischen Arbeit, die du betreibst. Spannende Aufgaben auch bei Becker und Kries. Da würden sich wahrscheinlich einige schon darüber freuen, mit dir tauschen zu dürfen. Aber das eine bringt das andere mit sich. Bevor ich dich entlasse, Und ich sehe die an, du bist unvorbereitet. Wir springen mal ins kalte Wasser. Das Thema, das ich super spannend finde, du fährst seit mehreren Monaten schon immer, wenn du ins Büro fährst, mit dem Fahrrad durch Berlin. Das Absolut. Ist also für die Immobilienelite Berlins ist das alles andere als üblich.
Ehrlich?
Ja. Oder kennst du viele Fahrradfahrer in deinem Umfeld?
Also ich finde, ich kenne vermehrt mehr Fahrradfahrer. Und ich bin aber schon viele Jahre, so weit es ging, mit dem Fahrrad gefahren. Ich konnte das einfach nur sehr, sehr selten bei der OVG machen. Das sind nämlich 18 Kilometer durch die Stadt gewesen. Kein schöner Weg und auch schon ein bisschen gesundheitsgefährdend. Nie siehst du die Stadt besser, als wenn du sie mit dem Fahrrad durchfährst.
Ja, super. Was hast du für ein Gefühl von der Fahrradinfrastruktur? Ich fand es immer grausam, aber ich musste auch aus Wedding in zu unter den Linden oder Leipziger Platz. Das war ätzend.
Also ich finde die Fahrradinfrastruktur in Berlin durchaus verbesserungswürdig und würde mir sehr wünschen, wenn man nicht nur Linien jetzt auf die Straße machen würde und das Pop-up-Fahrradweg nennen würde, sondern wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzen könnte, wie eine auch fahrradorientierte Stadt gut funktioniert und zwar ohne, dass die Fahrradfahrer an vielen Punkten gefährdet werden.
Ja, super. Also ich finde das total klasse, dass du mit dem Fahrrad fährst. Ich finde, das ist, das steht uns auch gut zu Gesicht, dass man diesen Innenstadtverkehrslärm und diese Verkehrswellen, die auch durch Berlin nach wie vor rollen, dass man die mal reduziert. Und man ist mit dem Fahrrad schneller als mit dem Auto, habe ich das Gefühl.
Es ist schneller und außerdem sind wir jetzt doch gerade mal in der Phase, ja, unseres Arbeitslebens, in der es nicht ganz so drauf ankommt, ob man Turnschuhe trägt oder nicht. Im Gegenteil, Sneaker sind ja absolut angesagt. Das heißt, man kann sich kleidungstechnisch für eine, würde ich mal sagen, 6 bis 8 Kilometer Fahrt ordentlich einrichten und ist immer noch büroadäquat angezogen. Also die Chance unseres Lebens. Und jetzt wird's Wetter schön, kann ich alle nur dazu einladen, auch mitzumachen.
Ja, sehr gut. Es gibt übrigens die Expo-Bike, die ich hier an der Stelle mal bewerben möchte. Die fahren auch immer mit dem Fahrrad zur Expo. Da wäre noch ein Platz frei.
Ach, das ist ganz reizend. Ich denke drüber nach.
Also, vielen Dank, Stefanie, für deine Zeit. Vielen Dank für die tollen Einblicke. Ich kann nur das Wichtigste wünschen. Bleib gesund. Alles Gute für Becker und Gries und vor allem viel Kraft für den Wahlkampf.
Dankeschön. Tschüss.